Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten uns in den letzten beiden Predigten mit dem Propheten Samuel befasst, seinen Jugendjahren, auch der Tatsache, dass der Priester Eli zwei missratene Söhne hatte. So, dann haben wir uns angeschaut, wie Israel die Forderung gestellt hat, einen König zu haben, auch unter anderem deshalb, weil Samuel zwei ungeratene Söhne hatte. Und wir haben aber auch gesehen, wie Gott diese Forderung verworfen hat, aber gleichzeitig Samuel dazu inspiriert hat, Saul zum König zu salben. Alles dies war bereits zuvor prophezeit worden, dass dies geschehen würde. Und Gott sagte, sie haben mich verworfen, aber sie sollen ihren Willen haben. Und wir hatten bereits gesehen, was das für Konsequenzen hatte damals für das Volk Israel und auch heute noch für die modernen Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda. Und gleich zu Anfang möchte ich kurz erwähnen, dass wir dabei sind, eine Artikelserie auf unserer Webseite zu produzieren. Die wird dann schließlich zu einer Broschüre zusammengefasst werden. Und es geht um den Aufstieg, den Niedergang des Hauses Israel und des Hauses Juda, oder um es mit modernen Worten zu sagen, von Amerika und von Großbritannien. Und alles dies wird in diesen Artikeln, letztlich dann der Broschüre, erörtert werden. Wir möchten heute den Faden im Leben des Samuel wieder aufnehmen und wenden uns nun 1. Samuel Kapitel 11 zu. 1. Samuel Kapitel 11 und fangen wir an zu lesen. Es zog aber herauf Nahasch der Ammoniter. Nun, Ammon, wie Sie sich vielleicht erinnern können, war einer der Söhne von Lot. Lot hatte ja letztendlich eine sehr unschöne Situation. Er wurde betrunken gemacht von seinen beiden Töchtern und die haben dann Nachkommen durch ihn und sie produziert und Ammon war einer von den Söhnen. Es zog aber herauf Nahasch, der Ammoniter, und belagerte Jabesh in Gilead. Und alle Männer von Jabesh sprachen zu Nahasch, schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Die wollten also hier einen Friedensvertrag schließen, die wollten keinen Krieg. Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen, das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel. Also der war keineswegs gewillt, hier Frieden zu halten. Und da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesh, gib uns 7 Tage, dass wir Boten senden in das ganze Gebiet Israels. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Und da kamen die Boten nach Gibeah Sauls und sagten dies vor den Ohren des Volkes. Und er erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter den Rindern her und fragte, ja, was ist mit dem Volk, dass es weint? Und da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesh. Und da geriet der Geist Gottes über Saul. Wir sehen hier eine Inspiration von Gott. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt in diesem Zusammenhang, dass jetzt Gottes Geist in ihn drang, aber er wurde jetzt inspiriert, motiviert, etwas zu tun. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Nun, das war schon hier gerechter Zorn. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückte sie und sandte die Stücke in das ganze Gebiet Israels durch Boten und ließ sagen, wer nicht aussichender Saul und Samuel, also Samuel war auch beteiligt hier, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Und da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, dass sie auszogen wie ein Mann. Wiederum auch hier die gleiche Idee. Sie wurden jetzt inspiriert von Gott, dass sie Saul und Samuel folgten. Und er musterte sie zu Besek, und die Israeliten waren 300.000 Mann und die Männer Judas 30.000. Also die Israeliten, auch bereits schon vor der Reichsspaltung, waren natürlich weitaus mehr als die Juden oder die Männer von Juda. Und sie sagten den Boten, die gekommen waren, Vers 9, so sagt den Männern von Jabesh in Gilead, morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt, heiß zu scheinen. Und als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesh verkündeten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesh sprachen, morgen wollen wir euch sagen, also wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am anderen Morgen teilte Saul das Volk in 3 Heerhaufen und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde, die aber übrig blieben, die wurden so zerstreut, dass von ihnen nicht 2 beieinander blieben. Vers 12. Da sprach das Volk zu Samuel, Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Denn als der Saul zum König gesalbt wurde, waren einige da, die hatten das in keinster Weise akzeptiert, aber nicht aus richtigen Gründen akzeptiert, aus falschen Gründen hatten sie es abgelehnt. Saul aber sprach, Vers 13, es soll an diesem Tage niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Er hatte schon verstanden, dass Gott eingegriffen hatte. Und er wollte nicht jemanden jetzt umbringen an diesem Tag. Also er rettet jetzt diejenigen, die jetzt umgebracht werden sollten, weil sie sich ursprünglich gegen Saul aufgewandt haben. Auch eine sehr schöne Reaktion von Saul. Schauen Sie, der hatte eigentlich alle Voraussetzungen, um ein erfolgreicher König zu bleiben. Vers 14. Samuel sprach zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Denn es waren ja Kritiker da, die hatten das ursprünglich nicht akzeptieren wollen. Und so wurde jetzt dieses Königtum erneuert. Der Saul wird nochmal gesalbt zum König, Vers 15. Und da ging das ganze Volk nach Gilgal und sie machten Saul da selbst zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Nun, es wäre schön gewesen, wenn es so geblieben wäre, aber es sollte ja ganz anders kommen. Lesen wir jetzt weiter in Kapitel 12 und in Vers 1. Und er sprach Samuel zu ganz Israel, siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Siehe, nun wird euer König vor euch herziehen, aber ich bin alt und grau geworden, und meine Söhne sind bei euch. Das waren jetzt diese Söhne, die nicht so gut geraten waren. Die waren nach wie vor da, aber hatten nicht mehr die Funktion, denn das Volk wollte jetzt ja einen König haben. Und Samuel hatte ja nun bereits das Volk gewarnt, was das Recht des Königs sei, das Recht in dem Sinne, was er für sich beanspruchen würde. Und jetzt gibt er diese Rede, um noch einmal deutlich zu machen, wie verkehrt diese Forderung, dieser Wunsch nach einem König gewesen ist. Er sagt, ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an, bis auf diesen Tag, siehe, hier stehe ich. Vers 3, nun sag gegen mich aus vor dem Herrn und seinem Gesalbten, zum König. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen, wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um damit die Augen blenden zu lassen, also ein Bestechungsgeschenk? Ich will es euch zurückgeben. Sie aber sprachen in Vers 4, du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Und er sprach zu ihnen, der Herr sei Zeuge euch gegenüber und sein Gesalbter sei Zeuge am heutigen Tage, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen, ja, Zeuge sollen sie sein. Vers 6. Und Samuel sprach zum Volk, der Herr ist es. Also er macht jetzt wiederum deutlich, wer ihnen Sieg verschafft hat, wer ihnen die ganze Zeit über geholfen hat. Der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. So tretet nun her, Vers 7, dass ich euch oder mit euch rechte von dem Herrn wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Vers 8. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zu dem Herrn. Und der Herr sandte Mose und Aaron, dass sie eure Väter aus Ägypten führten und sie an diesem Ort wohnen ließen. Vers 9. Aber als sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen, verkaufte er sie in die Hand Sisaras, des Feldhauptmanns von Hasor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab. Die kämpften gegen sie. Und sie schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und den Astarten gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Vers 11, und er sandte der Herr Jerubal, Barak, Jephtha und Samuel und errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Also Samuel macht wiederum deutlich, alles dies geschah durch Gott. Zwar werden hier Richter erwähnt, aber es war Gott, der über sie herrschte und der ihnen geholfen hat. Aber jetzt wollten die Menschen einen König haben, einen menschlichen Führer, einen menschlichen Erretter, den sie sehen konnten, der vor ihnen hergehen würde, um ihre Kriege zu kämpfen und ihr Führer zu sein. Das war das Problem. Es war eine Ablehnung der Herrschaft Gottes über sie und die Ersetzung durch eine menschliche Gewaltherrschaft. Nun, ich möchte kurz auf Vers 10 zurückkommen, Das heißt, diese schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und den Astarten gedient haben. Nein. Wir nähern uns ja dem Weihnachtsfest. Und diese Predigt jetzt ist ja die letzte vor dem diesjährigen Weihnachtsfest. Das Weihnachtsfest ist in keinster Weise ein christliches Fest. Und die Kurzpredigt von Michael Link, die ja auch zu diesem Sabbat jetzt gehört werden wird, geht näher darauf ein. Ich will allzu viel gar nicht dazu sagen, nur Folgendes. Die hatten Baal und Astarte angebetet. Baal, der Sonnengott. Das geht alles auf Nimrod zurück, diesem ersten Gewaltherrscher, der ja auch in der Bibel erwähnt wird, der den Turm zu Babel gebaut hat. Das war jemand, der dann verehrt wurde als ein Sonnengott. Der Sonntag wurde ihm heilig gehalten. Weihnachten wurde ihm heilig gehalten. Baal ist ein anderer Name für Nimrod. Schauen Sie, das war Götzendienst. Astarte, das war Semiramis, die Frau und letztendlich die Mutter von Nimrod. Die wird heute zu Ostern angebetet, ohne dass die Menschen das wissen. Das ist nämlich die Astarte, die Ostara, wo der Name Ostern herkommt. Man hat das alles dann mit einem christlichen Mantel umhüllt, aber es ist nach wie vor ein heidnisches Fest, Weihnachten auch. Unsere Broschüre, das Geheimnis des Weihnachtsfestes, geht näher darauf ein. Und das sollten Sie mit Sicherheit tun, dass Sie diese Broschüre lesen vor Weihnachten. Denn es könnte ja sein, dass Sie etwas von der Wahrheit bereits mitbekommen haben, aber sich nicht ganz so sicher sind und meinen, Sie könnten das Weihnachtsfest nach wie vor halten. Und die Bibel sagt uns hier, ja, wenn Sie das tun, dann werden Sie keinerlei Segnung von Gott erlangen. Nun hatte Samuel den deutlich gemacht, okay, ihr habt also das mal aufgegeben, aber dann habt ihr jetzt angefangen, Gott dadurch zu verleugnen, dass ihr jetzt einen König wolltet. Vers 12. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, nun das geschah zwar nach der Forderung eines Königs, wie wir gesehen hatten, die hatten bereits schon einen König gehabt und dann kam der Nahasch gegen sie, aber es war scheinbar vorher bereits schon klar, dass das geschehen würde. Und so heißt es hier, als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, da spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Nun, da ist euer König, den ihr erwählt und erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Vers 14. Werdet ihr nun den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Munde des Herrn nicht ungehorsam sein, so werdet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Und besser übersetzt ist es, weiterhin folgen. So bringt es auch die amerikanische King James Bibel. Weiterhin folgen. Vers 15. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. So tretet nun herzu und seht, Vers 16, was der Herr Großes von vor euren Augen tun wird. Wiederum, auch hier, selbst wenn es hier ein König war, sagte Samuel, aber es ist nach wie vor Gott, der euch die Siege verschafft, der euch hilft, wenn ihr ihm gehorsam seid. Ist nicht jetzt die Weizenernte, Vers 17. Ich will aber den Herrn anrufen, dass er soll donnern und regnen lassen, damit ihr inne werdet und sehet, dass ihr getan habt, was dem Herrn sehr missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt. Sie taten, was Gott sehr missfiel, heißt es hier. Nun, die Schlachterbibel schreibt, dass ihr erkennt, dass eure Bosheit groß ist. Dass eure Bosheit groß ist. Vers 18. Und als Samuel den Herrn anrief, da ließ der Herr donnern und regnen an demselben Tage. Das war so ungewöhnlich, dass dies zu einem solchen Zeitpunkt geschehen würde. Und da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr. Sie wussten natürlich, dass Samuel im Auftrage Gottes sprach. Samuel, ein Prophet Gottes. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott. Jetzt heißt es nicht mehr unseren Gott, deinen Gott. Dass wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Haben wir noch das Unrecht getan? Die Schlachterbibel schreibt, haben wir noch die Bosheit hinzugefügt. Und Samuel sprach zum Volk, Vers 20, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, Oder ihr habt zwar all dieses Unrecht getan oder all dieses Böse getan, wie die Schlachterbibel sagt, doch weicht nicht vom Herrn ab. In der Sache habt ihr zwar Gott verleugnet, aber jetzt weicht nicht vom Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Vers 21. Und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, wie sie es getan hatten, wie sie es dann zeitweilig abgelegt haben. Die Gefahr war natürlich die, dass sie es wieder tun würden, was dann auch geschehen würde. Folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht retten können, denn sie sind nichtig. Auch hier wiederum kurz möchte ich eine Parallelstelle noch aufführen in Jeremia Kapitel 10, denn da geht es auch um Weihnachten, um den Weihnachtsbaum. Nun, einige sagen, das hat mit dem Weihnachtsbaum nichts zu tun. Schauen wir uns einmal an, was hier gesagt wird. Jeremia Kapitel 10. Es geht hier auch um Götzen, die nicht helfen können, die zu nichts Nütze sind. Vers 1. Höret, was der Herr zu euch redet, ihr vom Hause Israel. So spricht der Herr, ihr sollt nicht die Weise der Heiden annehmen, die Religion der Heiden kann auch übersetzt werden, und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten, denn die Bräuche der Heiden, die Religion der Heiden, die religiöse Praxis der Heiden, sind alle nichts. Man fällt im Wald einen Baum. Und der Bildhauer macht daraus mit dem Beil ein Werk seiner Hände. Und er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Es sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Vers 9. Silberblech bringt man aus Tarsis, Gold aus Ufas. Durch den Bildhauer und Goldschmied werden sie hergestellt. Blauen und roten Purpur zieht man ihnen an. Und alles ist des Künstlers Werk und so weiter und so fort. Eine klare Beschreibung des heutigen modernen Weihnachtsbaums. Den gab es damals schon, zur Zeit der Heiden. Aber es wird hier gesagt, das soll man nicht tun, daran soll man sich nicht beteiligen. Denn wie unsere Broschüre, das Geheimnis des Weihnachtsfestes, deutlich macht, ging es darum, dass die Menschen glaubten, dass ein Gott in diesem Baum lebte. Und er wurde dann angebetet. Und man hatte gemeint, dadurch Gott zu verehren. Als dann die Christen kamen, die sogenannten Christen kamen, und das übernahmen und dann ein, wie ich sagte, ein christliches Mäntelchen darüber gebreitet haben. Fahren wir fort. In Vers 22. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen. Ich lese 1. Samuel 12, Vers 22. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Und jetzt auch wiederum eine sehr wichtige Stelle. Vers 23. Es soll aber auch ferne von mir sein, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Schauen Sie, obwohl das Volk diesen großen Irrtum begangen hatte, diese Sünde, diese Bosheit, sagte Samuel, ich werde aber gleichwohl meinen Auftrag erfüllen, für euch zu beten. Und so wie ihr es mir erlaubt, euch den richtigen Weg zu weisen. Das müssen wir heute auch tun. Der Zeitpunkt mag bald kommen, wenn Gott zu uns sagt, betet nicht mehr für dieses Volk, denn sie hören nicht und ich werde euch nicht hören, wenn ihr für sie betet. Aber solange wie das nicht klar ist, sollen wir weiterhin beten für die Menschen, dass vielleicht sie zur Reue kommen. Nicht unbedingt zur Reue, die zum Heil führt, das ist etwas, was Gott bestimmen muss, aber wie die Nineviten damals ja auch bereut haben in menschlicher Weise, damit die Stadt nicht vernichtet wurde. Und wenn sie Verwandten haben, können sie schon für die beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet, dass sie vielleicht, wenn sie Bosheiten begehen, aufhören damit, es zu tun. Und wenn sie Gelegenheit haben, wenn sie gefragt werden, ihnen dann auch den richtigen Weg zu weisen. Natürlich, viele machen das auf falsche Weise, dass sie jetzt versuchen wollen, die zu bekehren oder denen Rat zu geben, der gar nicht gefragt ist. Man muss sehr diplomatisch und auch weise sein, auf richtige Art und Weise zu handeln. Aber es wäre Sünde, aufzuhören, aufzugeben, zu sagen, ja, die hören ja doch nicht zu. Was gebe ich ihnen jetzt noch eine Predigt? Was gebe ich noch auf Posten stehen Programme? Was schreibe ich noch Broschüren? Ist ja doch alles nutzlos. Nein, nein, das liegt bei Gott. Wir tun unseren Auftrag. Und alles Weitere ist dann nicht mehr in unseren Händen. Und so lesen wir hier in Vers 24, nur fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Damals haben sich die Menschen einen König erwählt. Heute wählen sich Menschen in politischen Wahlen einen Präsidenten, einen Kanzler, was immer der Titel sein mag. Begreife nicht, dass Gott ja möglicherweise ganz andere Pläne hat. Begreifen auch nicht, dass wir nicht Teil dieses Systems sein sollen, dieses babylonischen, modernen Systems. Begreife nicht, dass es Satan ist, der Gott dieser Welt, der über diese Welt herrscht. Und wie er Christus gesagt hat, und ich gebe die Macht dem, dem ich sie geben möchte. Nun, er kann nichts tun, was Gott nicht zulässt, aber wir sollen an diesen Dingen keinen Anteil haben. Denn manchmal setzt Menschen oder Gott Menschen zu Führern, zu Leitern ein, die wir in keinster Weise irgendwo vorausgesehen hatten. Aber er tut dies, um seinen Plan zu erfüllen. Und wir wollen doch nicht gegen Gottes Plan angehen. Nun, fahren wir jetzt fort, in Kapitel 13, Vers 1 zu lesen. Saul war, und es heißt hier, Jahre alt, als er König wurde, und 2 Jahre regierte er über Israel. Es sollte folgendermaßen übersetzt werden hier, und die Schlacht der Bibel hat es auch so. Saul war 1 Jahr König gewesen, und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte, und dann geht es weiter. Vers 2, da erwählte er sich 3000 Mann aus Israel, 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel, und 1000 mit Jonathan zu Gibeah in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er, einen jeden zu seinen Zelten. Und dann heißt es hier, und es wird hier weiter über Kriege geschrieben, die dann stattfanden. Aber lesen wir jetzt in Kapitel 13, Vers 6. Als aber die Männer Israels sahen, dass sie in Nöten waren, weil das Volk bedrängt wurde, und zwar von den Philistern, da verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Und es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilead, und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Und da wartete er 7 Tage, bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, da zerstreute sich das Volk und verließ ihn. Vers 9, und da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer da. Vers 10, als aber das Brandopfer vollendet war, siehe, da kam Samuel. Nun, da ist einiges hierzu zu sagen. Es heißt hier zunächst einmal, dass er hätte 7 Tage warten sollen. Als Samuel dies sagte, da war es jetzt nicht ganz klar, wann genau das geschehen ist. Nun, einige verweisen hier auf 1. Samuel 10 und Vers 8. Und da lesen wir nämlich, du sollst aber vor mir hergehen nach Gilgal und siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Aber das war natürlich schon vor einiger Zeit geschehen. Nun, es kann schon durchaus sein, dass diese Aufforderung nach wie vor bestand. Es ist auch möglich, dass Samuel dies erneuert hatte und gesagt hat, du sollst 7 Tage warten, bis ich komme. Wie der Fall auch sein mag, es ist klar, dass hier Saul gegen das verstoßen hatte, was ihm Samuel unter göttlicher Inspiration gesagt hatte. Und es ist auch so, dass Samuel zu Ende der 7 Tage kam. Nicht unbedingt jetzt, nachdem die 7 Tage bereits verflossen waren, er kam zu Ende des 7. Tages. Also, obwohl die Zeichen auf Sturm standen, Saul bekam jetzt Angst, das Volk zerstreute sich, er hätte warten sollen. Nun, worin bestand jetzt die Sünde von Saul im Hinblick auf die Opfergabe? Nur die Tatsache, dass er opferte, muss nicht unbedingt jetzt die Sünde gewesen sein, denn wir lesen später auch, das können Sie sich in 2. Samuel 24, Vers 25 nachschauen, dass David auch opferte. Wir wissen nicht, ob David jetzt direkt opferte oder durch seinen Priester. Und wir wissen hier auch nicht, ob Saul direkt opferte oder durch seinen Priester. Das wäre der Priester Ahia gewesen. Nun, wenn er direkt geopfert hat, dann könnte das schon ein Verstoß gewesen sein gegen die Tatsache, dass allein Samuel das Recht hatte zu opfern. Wenn er also selbst opferte, dann würde sich eine Usurpation der Autorität Samuels ergeben. Wir finden etwas Ähnliches in 2. Chronik, Kapitel 26. 2. Chronik, Kapitel 26. Und lesen wir einmal Vers 18. Hier hatte nämlich ein anderer König etwas Ähnliches getan. Er ist in den Tempel gegangen, hat da Weihrauch benutzt. Und Vers 18, und sie traten, die Priester traten Usia dem König entgegen und sprachen zu ihm, es gebührt nicht dir, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aaron, die geweiht sind, zu räuchern. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du bist untreu geworden und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn. Aber der Usia, der wollte nicht hören, wurde zornig, wurde dann von Gott schwer dafür bestraft, wurde aussätzig. Also das wäre jetzt eine ähnliche Situation. Aber falls er durch diesen Priester Ahia geopfert hätte, war es gleichwohl ebenfalls ein Verstoß gegen das Gebot Samuels, auf ihn zu warten. Und die Schlachterbibel hat eine interessante Aussage hier. Die schreibt, Saul wollte als Autorität regieren, der in zivilen und geistlichen Angelegenheiten die absolute Macht besaß. Und das haben wir auch heute vielfach bei sogenannten Gewaltherrschern, Diktatoren, die wollen die totale Macht haben in religiösen und auch in zivilen Angelegenheiten. Und das ist ein Problem, das sich bei Machthabern sehr häufig ergibt. Nun lesen wir weiter, was hier gesagt wird. In Vers 10, als aber er das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel und da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass sich das Volk zerstreute und mich verließ. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Und da dachte ich, nun werden die Philister zu mir hinabkommen, nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht besänftigt. Und da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Er entschied sich, dies zu tun, weil die Situation bedrohlich aussah für ihn, menschlich gesehen. Hatte kein Vertrauen zu Gott, dass er eingreifen würde, dass wenn man ihm auf richtige Weise gehorchen würde, Gott im letzten Moment eingreifen würde. Er meinte, er müsse etwas in die eigene Hand nehmen. Und so hat er es gewagt, dieses Opfer zu bringen. Vers 13. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Nun, er hat es durch Samuel geboten, aber Samuel sagt, das war nicht mein Gebot, das war Gottes Gebot. Das habe ich dir nur verkündigt. Du hast gegen Gottes Gebot verstoßen. Er hätte dein Königtum bestätigt, über Israel für und für. Aber nun wird der Herr dein Königtum nicht bestehen lassen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und wir wissen alle, dass dies David sein würde. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Zum Fürsten oder auch zum Befehlshaber oder zum Hauptmann könnte man übersetzen. Schon jetzt stand fest, dass David der nächste Befehlshaber sein würde, dass er König Saul ersetzen würde. Vers 15. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Und dann wird weiter davon berichtet, dass die übrigen jetzt Kriege führten und Gott war nach wie vor mit ihnen. Wenn wir uns Kapitel 14 jetzt anschauen, und zwar angefangen mit Vers 47, zunächst werden Geschehnisse des Krieges beschrieben, aber damit hatte Samuel nichts zu tun, aber jetzt in Kapitel 14 und Vers 47 heißt es, und als Saul die Königsherrschaft über Israel erlangt hatte, da kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher. Gegen die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, gegen die Könige Zobas und gegen die Philister. Und wo er sich hinwandte, da gewann er den Sieg. Warum? Weil Gott nach wie vor mit ihm war in diesem Sinne. Und er verbrachte tapfere Taten und schlug die Amalekiter. Nur auf die Amalekiter werden wir noch zu sprechen kommen. Und er rettete Israel aus der Hand aller, die es ausplünderten. Aber es waren keine leichten Tage für ihn. Denn in Vers 52 lesen wir, Es war aber der Krieg gegen die Philister schwer, solange Saul lebte. Und wo Saul einen tapferen und rüstigen Mann sah, den nahm er in seinen Dienst. Schauen Sie, alles dies war Teil des Fluches, der kommen würde über das Volk, aufgrund der Tatsache, dass sie Kriege führen wollten und dass sie einen König haben wollten, der für sie die Kriege führte oder zumindest anführte. Und das sollten wir uns heute auch überlegen, wenn wir großartig über Kriege sprechen, wie notwendig Kriege sind. Kriege sind kein Segen von Gott, Kriege sind ein Fluch für Sünde. Und je mehr ein Volk in Kriege verwickelt ist, desto mehr hat es die Strafe der Sünde auf sich geladen. Auch das sollten wir begreifen. Aber lesen wir jetzt weiter in 1. Samuel 15 und Vers 1. Denn jetzt wird wieder auf Samuel zurückgegriffen. Und Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt. Also auch hier wiederum ganz klar, es ist jetzt ein Gebot Gottes. Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. Und so höre nun auf die Worte des Herrn. Jetzt kommt nämlich noch mehr. Und so spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel getan hat und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. Und so ziehe nun hin und schlage Amalek und verstrecke den Bann an allem, was er hat, und verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Nun, das hört sich ziemlich grausam an. Nun, es waren auch grausame Zeiten. Schauen Sie, Kriege bringen ja nie Frieden. Kriege bringen immer nur mehr Kriege und Gewalttaten. Aber hier wird dem Saul gesagt, er soll die Amalekiter ausrotten. Nun, kehren wir einmal zu einigen Stellen im Buch Mose zurück. 5. Mose, Kapitel 25, da sehen wir nämlich, was damals geschah. Das wird hier von Gott in 1. Samuel kurz erwähnt. Aber in 5. Mose 25 wird es deutlicher noch beschrieben, angefangen in Vers 17. Da heißt es: Denke daran, was dir Amalek tat auf dem Wege, als sie aus Ägypten zog, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und dass sie Gott nicht fürchteten. Also die haben sich an denen vergriffen, die schwach waren. Frauen, Kinder, haben die alle ausgemerzt. Schwache Alte, sagen wir einmal. Und wenn nun der Herr, Vers 19, dein Gott, dich vor allen deinen Feinden ringsherum zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an Amalek austilgen unter dem Himmel. Und das vergiss nicht. Nun, wir können uns auch 2. Mose 17 anschauen. Problem ist nur, das wurde nicht getan. Das wurde nicht getan. 2. Mose 17, angefangen Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und er sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, ziehe aus und kämpfe gegen Amalek. Nun, hier entsteht die Situation des ersten Krieges nach dem Auszug von Israel aus Ägypten. Auch hier wiederum aufgrund von Frustration. Die Israeliten waren am Murren, die waren sich am Beklagen, die wollten nicht anerkennen, dass Gott mit ihnen war und so weiter und so fort. Und Mose aus Schwäche heraus hat jetzt diesen Befehl des Krieges gegeben, aber die Hauptschuld traf natürlich das Volk. Mose sagt: Ja, aber ich weiß schon nicht mehr, was ich mit denen machen soll. Es fehlte noch, dann steinigen sie mich. Dann sagt er hier in Vers 9, da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, ziehe aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels, und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel, wenn er aber seine Hand sinken ließ, da siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, und darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setze, und Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer, und so blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Auch hier eine interessante geistliche Lektion: Ein Mann alleine, ein Mensch alleine kann das Werk Gottes eigentlich nicht durchführen, er braucht Hilfe. Und hier bekam er die Hilfe durch Aaron und Hur. Und das ist natürlich auch symbolisch hier für Gebet zu sehen. Die haben dann weiterhin auch gebetet, dass Gott helfen würde, eingreifen würde. Und das ist heute auch der Fall. Ich brauche ihre Gebete. Und wir alle in der Predigerschaft der Kirche des ewigen Gottes brauchen ihre Gebete, damit wir das Werk Gottes durchführen können. Und so heißt es hier in Vers 14. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Und jetzt kehren wir zurück zu 1. Samuel Kapitel 15. Hier wird das jetzt endlich durchgeführt, was schon längst hätte durchgeführt werden sollen. Aber warum jetzt auch Kinder und Frauen und Tiere? Zunächst einmal, Amalek ist ein Enkel von Esau. Ein grausames und, wie die Bibel uns immer wieder zeigt, unbezähmbares Volk. Und wir hatten gerade gelesen in 1. Samuel 14, Vers 48, dass die Amalekiter nach wie vor die Israeliten ausplünderten. Die hatten also in keinster Weise sich geändert. Das gesamte Volk hatte nach wie vor dieses barbarische, grausame Verhalten an den Tag gelegt. Schauen Sie, die Frauen und die Kinder, die würden in dieser Atmosphäre aufwachsen, gerade auch die Kinder. Die Frauen waren auch Teil der gesamten Situation. Es war nicht so, dass die den Männern gesagt hätten, auch tut das jetzt nicht. Nein, die waren Teil. Und die Kinder würden auch in der gleichen Atmosphäre aufwachsen. Die würden genauso werden, wie die Väter und die Verwandten waren. Und so hat Gott gesagt, okay, es ist besser, die sterben jetzt und werden dann zu einem weiteren Zeitpunkt, und zwar im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung hochkommen, wenn eine solche kriegerische Atmosphäre nicht mehr herrscht. Und dann wird denen auch die Möglichkeit gegeben werden, sich zu ändern und eine Gesinnung zu erhalten, die dem im krassesten Gegensatz zu dem stehen wird, wie es damals war. Und was die Tiere angeht, auch da darf man nicht vergessen, dass es mehr und mehr Stellen gibt als nur diese eine hier, wo davon geredet wird, was Tiere taten. Zum Beispiel, warum wurden alle Tiere, bis auf die, die in der Arche waren, vernichtet zur Zeit von Noahs Flut? Warum mussten die Tiere im Zeitpunkt von Ninive auch fasten, in dem Sinne, dass ihnen keine Nahrung gegeben wurde? Es geht um Bestialität hier zum Beispiel. Es geht auch um diese grausame, gefährliche und gefahrbringende Situation, wo Tiere sehr aggressiv sind. In dieser Umgebung von Amalek war das eben auch der Fall mit den Tieren. Und so hat Gott gesagt, okay, die sollten alle ausgemerzt werden, denn das wird nicht zum Segen dienen für die Menschen, wenn die alle am Leben bleiben. Und so lesen wir weiter in 1. Samuel 15, Vers 4. Und er bot Samuel das Volk auf, und er musterte sie zu Telaim, 200.000 Mann Fußvolk, 10.000 Mann aus Juda. Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, da legte er einen Hinterhalt im Bachtal, und Saul ließ den Kenitern sagen, geht, weicht und zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr tatet Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen, und erzogen die Keniter fort von den Amalekitern. Und da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Und in allem Volk verstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk, verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war, und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Aber was nichts taugte und gering war, daran verstreckten sie den Bann. Und da geschah des Herrn Wort zu Samuel, Vers 10 und jetzt Vers 11, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Und darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Nun, wo es heißt, er wurde darüber zornig, Da ist die Anmerkung der Befelderwebe folgende: Das tat Samuel bitter weh. Und die Mengebibel schreibt, er handelte in schmerzlicher Aufregung. Vers 12. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen wäre und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet hätte. Dieses Siegeszeichen, die Schlachterbibel schreibt Denkmal, das war so etwas wie eine Gedenksäule. Sie können das in 2. Samuel 18 und Vers 18 nachlesen. Da gab es einen anderen, der es ebenso tat. Er wollte sich hier irgendwie selbst verherrlichen. Das war hier ein Zeugnis seiner Selbstverherrlichung im Angesicht von Sünde. Da hatte sich dieses Siegeszeichen, dieses Denkmal aufgerichtet und ist dann weitergezogen, nach Gilgal hinabgekommen. Vers 13. Und als nun Samuel zu Saul kam, da sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Hat er es wirklich gemeint? Hat er wirklich gemeint, er hat des Herrn Wort erfüllt? Und er hat es erfüllt in dem Sinne, dass er an einigen den Bann vollstreckte, aber er hat den König am Leben erlassen, gehalten und dann auch die Besten der Schafe und Rinder. Und Samuel antwortete, Vers 14, ja, was ist denn das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren, ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Vers 15, ja, Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. Und an dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Nun, Saul war auch derjenige, der die Schafe nicht opfern wollte. Ob das nun wirklich der Fall war, dass die Schafe jetzt Gott opfern wollten, ist noch die Frage. Noch sehr die Frage. Aber das war so ein bisschen seine Entschuldigung. Zunächst einmal das Volk ist schuld. Ach, wir wollten ja auch den Herrn irgendwo anbeten dadurch. Samuel aber antwortete, Vers 16, und zu Saul, halt ein. Ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sprach, sage an. Schauen Sie, Gott wusste das natürlich bereits schon, was geschehen würde, und hat das Samuel schon kundgetan. Samuel sprach, Vers 17, ist's nicht so? Auch wenn du vor dir selbst gering warst, und er fühlte sich ja sehr demütig und gering, als er damals zum König gesalbt wurde, bist du doch das Haupt der Stämme Israels. Denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach in Vers 18, ziehe hin und verstrecke den Bann an den Sündern, diesen schrecklichen Sündern, diesen Amalekitern. Terroristen, könnte man heute sagen. Denn das sind sie, die modernen Amalekiter. Und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht? Schauen Sie, der wollte die für sich selbst. Und getan, was dem Herrn missfiel. Vers 20, so antwortete Samuel, oder Saul antwortete Samuel, ja, ich habe doch die Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk, Vers 21, das hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach, Vers 22, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn, selbst wenn das stimmen würde, was du mir hier sagst, meinst du, dass Gott das so akzeptieren würde dann? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und weil du das Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Nun. Andere Übersetzungen haben hier folgende Wiedergaben. Was hier von Aufmerken steht, schreibt die Schlachterbibel, Folgsamkeit. Also Folgsamkeit ist besser als das Fett von Widdern. Und ungehorsam sein und widerstreben, das wird von der Schlachterbibel übersetzt wie Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Der Befelderbibel schreibt, Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und die Mengebibel schreibt, Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei, Und Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Schauen Sie, es geht hier nicht um eine, man möchte sagen, in menschlicher Weise hier schrecklichen Rebellion. Nein, es geht darum, der Saul hat nicht dem Gehorsam geleistet, was Gott ihm gesagt hat. Wie steht das bei Ihnen? Wie steht das bei mir? Sind wir dem Gehorsam, was Gott uns sagt? Weihnachten. Gott sagt, habt nichts damit zu tun. Ja, okay, dann machen wir nicht an diesen großen Festen mit, aber so kleinere Sachen kann man ja schon machen. So Geschenke verteilen kann man ja schon, ein bisschen vom Weihnachtsbaum stehen und singen kann man ja schon, nicht wahr? Ja, nun gut, also ich meine, wir haben ja schon das meiste so richtig getan, aber so einiges kann man ja ruhig tun. Man braucht ja Gott nicht gehorsam zu sein in allen Dingen. Vers 24. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt. Hat er es wirklich begriffen, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe? Denn ich fürchtete das Volk, und das war aller Wahrscheinlichkeit nach schon wahr, und gehorchte ihrer Stimme. Aber er hat es gleichwohl selbst getan. Er hat dem Volk mehr gehorcht als Gott. Und nun, vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Und Samuel sprach Vers 26 zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren. Denn der Samuel, der sah bereits schon, das war nicht richtig ehrlich gemeint hier. Der wollte nur den Ruhm, die Achtung des Volkes erwerben. Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Herrn Wort verworfen, und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist über Israel. Und als sich Samuel umwandte, Vers 27, um wegzugehen, da ergriff ihn Saul bei seinem Zipfel oder dem Zipfel seines Rocks und der riss ab. Und da sprach Samuel zu ihm, Vers 28, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du, David. David wird hier beschrieben als jemand, der besser war als Saul. Schauen Sie, Gott kennt auch die Herzen. Nun, er hatte Saul diese Möglichkeit gewährt. Und er war auch gering in seinen eigenen Augen, als er in demütiger Weise dann zum König gesalbt wurde. Aber eine Änderung ging in ihm vor. Vielleicht auch etwas Hochmut, dass er sich dieses Denkmal da errichtet hat, zeugt davon, von seinem Hochmut, seiner Selbstüberschätzung. Diese Demut war weg auf einmal. Aber David würde diese Demut behalten, auch nicht immer fehlerlos. Aber Gott hat im Großen und Ganzen gesagt, nein, der ist besser als du. Er hat auch gesagt, er wird meinen Willen tun. Ein Mann nach meinem Herzen. Vers 29. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist. Und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Nun, wir finden viele Stellen, wo Gott aufgrund von Gebet gewisse Dinge zum Beispiel nicht tut, die er angedroht hatte. Aber wenn der Punkt erreicht ist, wo Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss, dann gibt es keinerlei Möglichkeit mehr, ihn zu einer Gesinnesänderung zu bewegen. Sie können vielleicht auch an Esau denken, an Edom, nachdem Isaak den Jakob gesegnet hatte. Und dann, natürlich geschah das durch Betrug von Jakob. Und dann kam der Esau und wollte auch einen Segen haben. Und es heißt dann im Hebräerbrief, dieser Kommentar, der dann gegeben wird, und er suchte diesen Segen mit Tränen. Und er bereute, mit anderen Worten, er bereute nicht selbst, aber er wollte eine Reue von Isaak erzielen, dass der ihm gleichwohl noch den Segen geben würde. Und Isaak konnte es nicht tun, würde es nicht tun. Also obwohl der Esau mit Tränen versuchte, Isaak umzustimmen, würde das nicht mehr geschehen. Ein menschliches Abbild von dem, was wir hier lesen, wenn Gott sagt, es ist Schluss, dann ist Schluss. Wir wollen niemals zu dem Punkt gelangen, wo Gott sagt, okay, ihr habt euch so weit von mir entfernt, dass ich euch nicht mehr helfen werde. Vers 30. Saul aber sprach, ich habe gesündigt. Aber hier kommt jetzt das Problem. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volks. Das war ihm jetzt weitaus wichtiger, als diese Situation mit Gott zu bereinigen. Und vor Israel. Und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. War er nicht mehr sein Gott jetzt? Und er kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Und Samuel sprach, Vers 32, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir. Und Agag ging hin zu ihm in Fesseln und sprach, wahrlich, die Bitterkeit des Todes ist gewichen.
Samuel aber sprach, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen. Und Samuel hieb den Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal, eine Ausdrucksweise, die besagt, Samuel exekutierte Agag. Es war also eine Exekution hier, die stattfand. Interessant auch hier das Prinzip. Christus sagt, stecke dein Schwert weg. Wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Samuel sagt, wie du mit deinem Schwert schlimme Dinge getan hast, wird das auch dir ergehen. Wiederum eine klare Aussage hier für uns heute. Halten wir uns fern von Kriegen und von Kriegsgeschrei und von Kriegspropaganda. Vers 34. Und Samuel ging hin nach Rama. Saul aber zog hinauf in sein Haus zu Gibeah Sauls. Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr, bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul. Wir hatten ja gelesen, es tat ihm bitter weh, dass dies so sich entwickeln würde. Er trug Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuel hatte Emotionen. Dem war das nicht einerlei. Nun, er hatte sich geweigert, Saul weiterhin zu sehen. Saul war nicht mehr als König in Gottes Augen qualifiziert. Es würde schon noch eine Zeit dauern, bis dann David ihn ablösen würde. Aber er hatte gleichwohl Leid für ihn, dass das so kommen musste. Vielleicht hatte er auch schon bereits eine Vorstellung, wie weiter sich Saul dann von Gott abwenden würde und wie schrecklich sein Ende dann sein würde. Kapitel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Saul wird aufgefordert von Gott, nicht der Vergangenheit nachzutrauern. Oder vielmehr Samuel wird aufgefordert von Gott, nicht der Vergangenheit nachzutrauern und um Saul sich Gedanken zu machen. Nein, Gott sagt, Samuel, du hast einen Auftrag zu erfüllen, erfülle ihn, blicke in die Zukunft und mache die Sache gut, wie ich sie dir für die Zukunft jetzt sagen werde. Samuel aber sprach, Vers 2, ja, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Und das war eine sehr richtige Besorgnis. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Und da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Vers 4, und Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und er kam nach Bethlehem. Und da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach, ja, Friede, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiliget euch und kommet mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Heiligen auch in dem Sinne, dass man sich jetzt rituell rein machte. Und das war nebenbei gesagt keine Lüge hier. Nun, es war nicht der einzige Grund, warum Samuel kam, aber es war schon ein Grund. Gott gab Samuel die Möglichkeit, keine Lüge zu sprechen. Er sagte, du gehst hin und du opferst und du wirst auch opfern und das ist alles, was du denen sagen musst. Schauen Sie, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir keine Lüge begehen. Wir dürfen nicht etwas sagen, was verkehrt ist. Aber wir brauchen nicht alles das zu sagen, was wir wissen. Wir brauchen auch nicht alles das zu sagen, was wir tun wollen. Was wir sagen, muss richtig sein. Aber muss nicht seine Perlen vor die Säue schmeißen, sozusagen. Es war sicher keine Lüge, in keinster Weise. Es war schon die Wahrheit. Wie ich sagte, Gott gab dem Samuel den Weg, keine Lüge sprechen zu müssen. Und so lesen wir weiter in Vers 6. Und als sie nun kamen, da sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Also, aber das muss jetzt derjenige sein, den Gott erwählt hat, dass er jetzt der König von Israel werden würde. Interessant ist, Samuel hätte hier aufgrund seiner eigenen Gedanken den Falschen ausgewählt. Wie viel mehr gilt das für uns heute, wenn wir meinen, wir könnten uns an politischen Wahlen beteiligen und da gewisse Kandidaten wählen, vielleicht sogar auch noch meinen, ja, das sind jetzt diejenigen, welche die Gottes Willen erfüllen. Wie mir jemand letztlich geschrieben hat, ja, diese Partei, das ist die einzige, die Gottes Willen erfüllt. Sind Sie sich da so sicher? Nein, wir sollen uns von all dem fernhalten. Total fernhalten. Denn der Herr sprach zu Samuel, Vers 7, siehe nicht an sein Aussehen, seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Der soll's nicht sein. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Ja, das hört sich gut an, das sieht sich gut, sieht gut aus, nicht wahr? Der Herr aber sieht das Herz an. Was sind die wahren Motivationen hier? Der wahre Beweggrund für gewisse Aussagen, für gewisse Dinge. Vers 8, und da rief Isaiah den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt, denn Gott hatte ihm gezeigt, nein, der wird's nicht sein. Und er ließ Isaiah vorübergehen, Schammah, und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isaiah seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isaiah, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Wie viele Kandidaten hat man so auf diesen politischen Wahlzetteln? Möglicherweise hat Gott keinen von denen erwählt. Schauen Sie. Auch wenn Sie meinen, das sei anders. Und Samuel sprach zu Isaiah, Vers 11, ja, sind das denn die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste. Und siehe, er hütete die Schafe. Und da wusste Samuel. Und da sprach er zu Isaiah, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, oder die Schlachterbibel schreibt, rötlich, mit schönen Augen, das könnte also auch die Haarfarbe beschreiben, und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, aufsalbe ihn, denn der ist es. Also Gott hatte jetzt deutlich gemacht dem Samuel gegenüber, wer es sein würde. Und da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Aber das bedeutet jetzt auch, er würde jetzt den Heiligen Geist in sich haben, von diesem Zeitpunkt an bis hin zu seinem Tod. Nun, es gab Situationen, wo David beten musste, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, als er sehr schwer gesündigt hatte. Mit dem Ehebruch mit Bathseba und auch mit dem Mord an Uriah. Aber er würde den Heiligen Geist behalten, weil er eben auch sehr ernst bereut hatte für das, was er tat, und so hat Gott ihm den Heiligen Geist nicht genommen. Der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin, und Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Und jetzt wird über Davids weiteres Leben dann auch mit Saul gesprochen, die Tatsache, dass jetzt Gott dem Saul den Heiligen Geist wegnahm. Und ein Dämon würde ihn jetzt plagen, und David kam und dann spielte er auf der Harfe, damit es dann besser würde mit Saul. Was nun Samuel angeht, wird er wiederum erwähnt in 1. Samuel Kapitel 19 und angefangen Vers 18. Und das hatten wir in der letzten Predigt bereits gesehen. Denn der David, der flieht jetzt zu Samuel nach Rama, und der Saul hört davon und er schickt jetzt seine Leute, natürlich um den David zu verhaften, um ihn zu töten. Und wie es jetzt heißt, kam der Geist Gottes über die und die gerieten in Verzückung. Und hatten erklärt, was Verzückung bedeutet. Das bedeutet lediglich, dass sie jetzt prophetisch sprachen, unter Inspiration sprachen. Und Samuel sprach auch unter Inspiration. Und dann auch andere Propheten sprachen unter Inspiration. Und schließlich kam Saul dorthin und er sprach auch unter Inspiration. Schauen Sie, es ist wichtig, Folgendes jetzt zu begreifen noch. Wenn Sie noch einmal 1. Samuel 19 sich anschauen, in Vers 23, jetzt wird von Saul gesprochen. Und er ging dorthin nach Nahod in Rama, und der Geist Gottes kam auch über ihn. Und er ging einher in Verzückung, also eine schlechte Übersetzung, wie wir das deutlich gemacht haben. Er ging einher und sprach jetzt unter Inspiration. Schauen Sie, das heißt jetzt nicht, dass der Geist Gottes in ihn eindrang oder dass er jetzt insoweit jetzt wieder den Geist Gottes in sich hatte. Nein, er wurde jetzt inspiriert, motiviert, etwas zu sagen, auf richtige Weise zu sagen, auf richtige Weise sich zu verhalten. Und das wurde auch anerkannt, dass dies der Fall war. Der Geist Gottes war von Saul im Sinne gewichen, dass er den Geist Gottes nicht mehr in sich hatte. Aber gleichwohl kann Gott auch jemanden inspirieren, der sich total gegen ihn auflehnt, wenn das Gottes Wille ist. Und auch hier noch etwas zu sagen. Wir hatten eine weitere Stelle das letzte Mal gelesen, dass sogar die falschen Propheten, die dem Baal nachfolgten unter Elia, dann in Anführungszeichen in Verzückung gerieten, also die auch jetzt hier prophetisch was sagten. Aber das war jetzt keine prophetische Weissagung, die von Gott kam. Das waren ja total falsche Propheten, die haben nicht irgendwo etwas jetzt Göttliches gesagt. Wir sehen also auch, dass es falsche Inspiration geben kann. Hier diese falschen Propheten erhielten falsche Motivation und Inspiration offensichtlich von Satan, dem Teufel und seinen Dämonen. Und die gerieten auch in Anführungszeichen in Verzückung, die sprachen auch jetzt gewisse Dinge aus, aber das war dämonisch inspiriert. Darauf werden wir in der nächsten Predigt noch eingehen müssen, denn es gibt noch eine weitere sehr missverstandene Stelle, auf die wir dann zu sprechen kommen werden, nachdem Samuel gestorben war. Alles dies ist dämonischen Ursprungs. Und auch die falschen Propheten, die waren von Dämonen inspiriert und gerieten insoweit in Verzückung oder sprachen jetzt gewisse Dinge aus. Es gibt sogar auch die Tatsache, dass ein falscher Prophet die Zukunft voraussagt. Aber der ist nicht von Gott gesandt. Der ist auch dämonisch inspiriert. Und Gott sagt, ich lasse das zu, um euch zu testen, zu prüfen, ob ihr wirklich mir gehorcht, dass ihr auf solcherlei Dinge gar keine Beachtung schenkt. Ich bekomme hin und wieder Memos zugesandt, wo man dann gefragt wird, ja, wie sieht das mit Dämonen aus? Können die denn auch die Zukunft sehen? Und wie sieht das aus mit gewissen Satansübergaben? Und dass man sich irgendwo jetzt Satan verschreibt, und ist das machbar? Das sind absolut greuliche, schreckliche, ungöttliche Dinge, dass man überhaupt sich mit so etwas abgibt. Aber wir werden in der nächsten Predigt, der letzten, die sich auf das Leben von Samuel und dann auch den Tod von Samuel bezieht, näher darauf eingehen. Heute verbleibe ich mit der folgenden Mahnung. Wir nähern uns, wie ich sagte, dem Weihnachtsfest. Das ist ein dämonisches Fest, ich sage es klar und deutlich. Und wenn Sie sich ein wenig mit der Geschichte des Weihnachtsfestes befassen, dann sehen Sie auch, wie zum Beispiel Halloween und Weihnachten zusammenpassen. Das ist Ihnen vielleicht gar nicht bekannt und bewusst. Nun, Halloween, das sollte jeder wissen, dass das ein dämonisches Fest ist. Aber Weihnachten auch. Und wenn Sie als Christ meinen, Sie könnten in irgendeiner Form daran teilnehmen, kommen Sie in Kontakt mit Dämonen. Und Paulus sagt, ich möchte nicht, dass Sie in Kontakt mit Dämonen geraten, denn wie können Sie Gott Opfer bringen und gleichzeitig Dämonen? Wie können Sie teilhaben am Tisch, am Kelch Gottes und am Tisch und am Kelch von Dämonen? Das sind die Warnungen von dem Apostel Paulus. Im Neuen Testament, auch das, was der Herr Linke ja sagt, das ist ja alles Altes Testament. Nein, das sind Warnungen des Neuen Testamentes auch. Und Sie sollten aufpassen, dass Sie da nicht in die falschen Gleise hineinschlittern. Das kann sehr leicht geschehen. Für heute allerdings verbleibe ich zunächst einmal. Und dann werden wir uns das nächste Mal mit dem letzten Teil dieser Predigtserie befassen. Ich hoffe, Sie bekommen allerlei mit aus diesen Predigten. Ich verstehe schon, dass das nicht unbedingt das ist, was die meisten so gerne hören möchten. Denn das ist ja nicht Prophezeiung, das ist ja nicht irgendwo irgendwie so etwas, was einem so irgendwie da motiviert. Und man hat ja doch auch so diese Ohren, die gerne mal was Neues hören wollen. Schauen Sie, das ist Teil der Bibel. Und Sie können das nicht einfach irgendwo ignorieren und sagen, ach ja, das interessiert mich nicht. Wenn das Ihre Einstellung ist, das interessiert mich nicht, dann sind Sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht jemand, der ein Gott wohlgefälliges Leben führt. Denn es sollte Sie interessieren. Alles das ist geschrieben worden zu unserer Ermahnung, zu unserer Erbauung und zu unserer Belehrung, sodass wir daraus etwas erkennen können, dass wir nicht die falschen Fehler machen, dieselben Fehler machen, Fehler sind immer falsch, aber dieselben Fehler machen, die damals gemacht worden sind, dass wir daraus lernen können, dass wir Gott auf bessere Weise dienen. Denn wie ich des Öfteren schon gesagt habe, schlimme Zeiten werden kommen. Was wir heute erleben, ein Vorgeschmack, ein kleiner Vorgeschmack dessen, was kommen wird. Schreckliche Zeiten werden kommen, und zwar sehr, sehr bald. Und wir brauchen Gottes Schutz. Und wir werden Gottes Schutz nur dadurch erlangen, dass wir ihm wohlgefällig leben und eine enge Beziehung zu ihm haben. Eine enge Beziehung, die durch nichts erschüttert werden kann. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.